Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Thekla Jahn. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. In Baden-Württemberg beginnen morgen erst die Sommerferien. In Mecklenburg-Vorpommern sind sie am kommenden Montag schon wieder zu Ende. Die Zeit in between bietet für alle Gelegenheit, sich neu aufzustellen, Pläne zu schmieden für das kommende Schuljahr. In Sachsen sollen jetzt noch schnell alle Schulen mit mobilen Endgeräten ausgestattet werden. Nordrhein-Westfalen präsentiert kreative Ideen gegen den Lehrermangel und Bayern bietet seinen Lehrern ein ganzes Füllhorn an Fortbildungsmöglichkeiten in den großen Ferien. Darum geht es heute bei uns. Außerdem wollen wir wissen, wie es Azubis in Corona-Zeiten geht, was sie von Politik, ihren Ausbildungsbetrieben und der Berufsschule erwarten. Digitales Lernen ohne eigenes mobiles Endgerät ist kaum möglich, in Corona-Zeiten aber mehr oder weniger unumgänglich. Deshalb hatte der Bund im Mai zusätzlich zum Digitalpakt ein Sofortausstattungsprogramm aufgelegt, 500 Millionen Euro schwer, für bedürftige Schülerinnen und Schüler und teilweise auch für Lehrkräfte. Die Schulträger können seither auf Einkaufstour gehen. Uns interessiert, welche Laptops und Tablets wählen Sie für Ihre Schüler aus, die zu Hause kein Endgerät haben? Und wie wird verteilt? Claudia Eun hat sich in Sachsen umgehört. Dort will man ganz unbürokratisch vorgehen. Auf die 25 Millionen Euro aus dem Sofortausstattungsprogramm des Bundes hat der Freistaat noch einmal 3 Millionen draufgelegt, um mehr Bildungsgerechtigkeit zu erreichen. Doch Schulträger und Gewerkschaften sind nicht zufrieden. Sie sprechen von einem Tropfen auf den heißen Stein.
Es klingt im ersten Moment nach einem vorgezogenen Weihnachtsgeschenk für die sächsischen Schulen, was da vom Kultusministerium auf den Weg gebracht wurde. 30.000 bis 40.000 mobile Endgeräte, pünktlich einsatzbereit zum neuen Schuljahr. Das beginnt in Sachsen am 31. August, also ziemlich genau in einem Monat. Seit einer Woche können die Träger öffentlicher Schulen, staatlich anerkannter Ersatzschulen sowie internationaler Schulen das Geld beantragen. Laut Susanne Mehrheim vom Sächsischen Kultusministerium sind bislang 152 Anträge mit einem Volumen von 14,4 Millionen Euro eingegangen.
Man kann sagen, jeder 10. Schüler kann mit so einem Gerät ausgestattet werden, plus die Geräte, die sowieso schon bei einigen Schulen vorhanden sind, beziehungsweise auch über den Digitalpakt angeschafft werden können. Also wir kommen hier einen großen Schritt voran in Richtung digitalen Unterricht und mehr Bildungsgerechtigkeit.
Auch für Uschi Kruse, die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Sachsen, kurz GEW, ist das nun auf den Weg gebrachte Paket grundsätzlich eine gute Sache. Kruse bezweifelt allerdings, dass die Rechnung des Ministeriums am Ende aufgeht.
Ich gehe davon aus, dass das ein bisschen sehr positiv gerechnet ist. Wenn man sich die Förderrichtlinie anguckt, sollen nicht nur Endgeräte bezahlt werden können, sondern auch die Administration, die auch ein Riesenproblem ist. Also man kann ja nicht den Kindern einfach ein Gerät in die Hand drücken, sondern man muss ja bestimmte Programme darauf spielen. Man muss darauf achten, wie damit umgegangen wird. Das bleibt ja Eigentum auch der Schule. Also da ist auch noch eine ganze Menge zu machen.
Das alles regeln, sprich die beantragten Gelder verteilen, müssen die jeweiligen Schulträger. Die Stadt Leipzig etwa hat für ihre förderberechtigten Schulen insgesamt 3,3 Millionen Euro bewilligt bekommen. Etwa 6.000 mobile Endgeräte sollen damit angeschafft und an die Schulen verteilt werden. Laut Cornelia Klöter vom Leipziger Amt für Jugend, Familie und Bildung bekommt jede Schule im Schnitt einen Klassensatz, egal ob Brennpunktschule oder internationale Schule, für die die Eltern sogar Schulgeld bezahlen. Klöter verteidigt das Verfahren.
Wenn wir sehen, wir haben Schulen mit mehreren hundert Schülern und uns die Homeschooling-Szenarien der letzten Wochen vor Augen halten, wo teilweise 3 Jahrgänge einer Schule präsent vor Ort waren, 3 Jahrgänge zu Hause, dann ist ein Klassensatz sowieso ein Tropfen auf den heißen Stein. Und es ist dann wirklich schwierig zu entscheiden, wo gibt man nach welchem Kriterium noch mehr hin. Klar, man könnte Leipzig-Passinhaber zählen, aber wir versuchen es jetzt auf diese Weise und müssen einfach gucken, ob das System dann gut funktioniert.
Einen Leipzig-Pass bekommt, wer Bedürftigkeit nachweisen kann. Die Stadt Leipzig hat sich nun dagegen entschieden, soziale Kriterien bei der Verteilung zu berücksichtigen. Die GEW-Vorsitzende Uschi Kruse befürchtet, dass auch andere Kommunen in Sachsen einen ähnlichen Weg gehen werden.
Das sorgt natürlich dafür, dass schon in diesem ersten Schritt Geld ungerecht verteilt wird. Wenn man sich die Situation von Kindern und Jugendlichen in unterschiedlichen Städten, Landkreisen oder bei unterschiedlichen Schulträgern anguckt, dann hätte ich mir wirklich eine andere Entscheidung gewünscht, dass man schon soziale Kriterien anlegt. Jetzt wird das Geld erstmal mit der Gießkanne, je nach Schülerzahl, verteilt, weil natürlich jetzt alle hoffen, so schnell wie möglich das Geld nehmen zu können und Laptops, Tablets etc. bestellen zu können.
Alles muss nun bestenfalls innerhalb der nächsten 4 Wochen über die Bühne gehen. Ambitioniert, sagen Stadt wie GEW gleichermaßen. Denn auch andere Bundesländer zahlen momentan Gelder aus dem Sofortausstattungsprogramm des Bundes aus. Cornelia Klöter hofft, dass die Geräte schnell beschafft werden können.
Diese Geräte sollen ausdrücklich ja nur dann auch ausgeliehen werden, wenn nochmal eine Phase der Schulschließung eintritt. Und dann sollen die Schülerinnen und Schüler versorgt werden, die zu Hause keine Endgeräte haben, mit denen sie ihre Schulaufgaben erledigen können. Und dann hoffen wir, glaube ich, auch alle, dass diese Pandemiesituation die Schulen nicht noch öfter in so Schließungssituationen hineinzwingt und dass die mobilen Endgeräte viel, viel in der Schule und nicht im Homeschooling genutzt werden.
Aber im Fall der Fälle eben auch von zu Hause aus, Claudia Euen berichtete aus Sachsen. Wer hat noch keine Stelle als Lehrerin oder Lehrer? Am Angebot kann das auf keinen Fall liegen. Bundesweit werden Lehrkräfte gesucht. Allein in Thüringen sind derzeit 1200 Stellen ausgeschrieben. Jährlich werden in den nächsten Jahren noch mal 900 dazukommen, weil viele Pädagogen und Pädagoginnen in den Ruhestand gehen. Das Problem, die vielen freien Lehrerstellen zu besetzen, haben alle Bundesländer. In Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsreichsten Land, fehlen rund 15.000 Lehrer in den kommenden Jahren. Das ist eine ziemlich große Hausnummer. Die Landesregierung will mit kreativen Ideen gegensteuern und die sollen gleich im neuen Schuljahr Vakanzen füllen. So sollen zum Beispiel Gymnasiallehrer an allen Schulformen unterrichten. Meine Kollegin Daniela Junghans hat sich das neue Maßnahmenpaket einmal näher angeschaut. Frau Junghans, was genau ist geplant?
Naja, im Kern sollen zusätzlich Lehrer auf einem Umweg bekommen werden. Also zum Beispiel ist das in Nordrhein-Westfalen ja geplant, zurück zum längeren Abitur zu gehen, also zum sogenannten G9. Dafür werden Lehrer benötigt, aber erst in einigen Jahren, wenn mehr Schüler davon betroffen sind, also wenn es mehr Klassen gibt, für die diese zusätzlichen Lehrer benötigt werden. Trotzdem hat die Landesregierung entschieden, dass diese Lehrer zum Teil schon jetzt eingestellt werden sollen, obwohl sie noch gar nicht benötigt werden. Das sagt der zuständige Staatssekretär Matthias Richter.
Das sind Lehrkräfte, die wir jetzt gewinnen wollen, die jetzt auch ihre Ausbildung absolvieren, die wir an den Gymnasien einstellen, die aber dann auch zu einem Großteil ihrer Unterrichtsverpflichtung an anderen Schulen, an Hauptschulen, Realschulen, Sekundarschulen, Gesamtschulen nachkommen. Wir wollen damit einerseits den Lehrkräftebedarf jetzt in Corona-Zeiten sicherstellen, andererseits aber auch Vorsorge treffen dafür, dass wir irgendwann dann auch in 25, 26 einen zusätzlichen G9-Jahrgang in den Schulen haben.
Ja, und die Frage ist natürlich, warum machen Sie das genau jetzt? Einfach weil mehrere tausend Lehrer dafür benötigt werden. In diesem Bereich, über den wir reden, gibt es einen Überhang. Es gibt mehr Interessenten als Stellen, auch jetzt schon. Das sind also Gymnasiallehrer, vor allem für die Sekundarstufe 2. Und die Landesregierung sagt, die können wir doch jetzt erstens brauchen an anderen Stellen. Und außerdem, die werden ja nicht alle gleichzeitig fertig. In ein paar Jahren hätten wir dann das Problem, wir könnten die gar nicht alle auf einmal auf dem Markt finden. Also stellen wir die jetzt ein, entscheiden uns für eine Art Zwischenparken und später haben wir sie dann.
Der Versuch, Gymnasiallehrer auch an anderen Schulformen einzusetzen und auch umgekehrt von Hauptschulen an gymnasialen Einrichtungen, das gab es ja immer schon mal. Neu ist das nicht, so ein Versuch.
Ja, das ist auch in Nordrhein-Westfalen, man kann fast sagen, eine Strategie. Also der Grundgedanke dahinter ist eben, dass es den Lehrermangel nicht überall in gleichem Maße gibt. Also in Nordrhein-Westfalen ist es so, wahrscheinlich in vielen anderen Bundesländern ganz ähnlich. Es sind vor allem die Grundschulen betroffen und die Sekundarstufe 1, vor allem an den Hauptschulen, den Realschulen. Also da fehlen tausende Lehrer. Und im Gegenzug in bestimmten Fächern, zum Beispiel in Deutsch in der Sekundarstufe 2 am Gymnasium, an der Gesamtschule, da gibt es bei Stellenausschreibungen in der Regel mehr Bewerber, als es freie Stellen gibt. Und da sagt NRW, wir wollen, und das schon seit längerem, eben versuchen, einige von diesen Kandidaten umzulenken. Also statt, dass die gar keinen Job bekommen oder immer nur ein Kettenvertrag, eine Befristung nach der anderen, sollen sie an eine andere Schulform gehen, dort entweder ein paar Jahre bleiben, bleiben und danach zurück ans Gymnasium und dort was Festes bekommen oder vielleicht sogar an dieser neuen Schulform bleiben, weil sie feststellen, da ist es überhaupt nicht so schlimm, wie sie befürchtet hatten. Ich habe vor einer Weile mit einer Gesamtschulrektorin gesprochen in einem Brennpunkt, die mir erzählte, wir haben so gut wie nie Bewerber auf unsere offenen Stellen. Aber wenn mal jemand als Referent da ist oder jemand mal einen längeren Zeitraum Hospitanz bei uns macht, der will immer bleiben.
Hängen bleiben sozusagen. Mhm. Diese zeitweilige Umschichtung der Lehrkräfte hilft möglicherweise ja kurzfristige Mangelsituationen zu beheben. Aber die zugrunde liegende strukturelle Problematik des Lehrermangels bleibt ja. Dazu gehört unter anderem die bessere Bezahlung an Gymnasien und die schlechtere an anderen Schulformen oder auch das bessere Image der Gymnasiallehrer. Will die NRW-Landesregierung da auch ran?
Grundsätzlich ja, aber, sage ich mal, also das Image zu ändern ist natürlich eine schwierige Geschichte. Also das kann man nicht innerhalb kürzerer Zeit dafür sorgen, dass beispielsweise ein Gymnasiallehrer nicht automatisiert höher bewertet wird als ein Grundschullehrer. Das ist schwierig. Bei der Bezahlung könnte man das sehr unkompliziert lösen. Die nordrhein-westfälische Schulministerin will das eigentlich auch. Die hat schon vor Jahren gesagt, sie möchte eigentlich gerne, dass Grundschullehrer genauso bezahlt werden wie Gymnasiallehrer. Das Problem ist nur, dass sie sich im NRW-Kabinett nicht durchsetzen kann. Also sie hat diesen Wunsch, dieses Bestreben, aber bisher gibt es kein Geld dafür vom Finanzminister, also auch keine Entscheidung, keine entsprechende vom Ministerpräsidenten Armin Laschet und das ist in der Tat ein großes Problem.
Da muss noch ran. Der Lehrermangel ist nicht erst seit gestern ein Problem, das wird auch Herr Laschet wissen. Hinzu kommen neben den kurzfristig erhöhten Bedarfen, also durch die Corona-bedingten Ausfälle, auch noch die mittelfristigen durch die Umstellung der gymnasialen Schulzeit von G8 auf G9. Sie hatten es schon angesprochen. Es gibt da ja schon zahlreiche Versuche, auch in der Vergangenheit, also Rekrutierung von Seiteneinsteigern oder Reaktivierung von Pensionären. Das sind alles Maßnahmen. Wird das ausreichen?
Naja, das reicht natürlich in dem Maße nicht aus. NRW ist es gelungen, um die 3.300 zusätzliche Lehrer auf diese Weise zu finden. Das ist immerhin was, aber das ist natürlich keine ausreichende Zahl. Es gibt immer nur die Möglichkeit, mit vielen kleinen Maßnahmen zu versuchen, ein bisschen über die Zeit zu kommen. Langfristig helfen schlicht nur mehr Lehrer, die muss man ausbilden. Und das dauert eben Jahre. Und über diesen Zeitraum, bis die auf dem Markt sind, bis man die einstellen kann, da sollen diese kleinen Maßnahmen eben helfen.
Wir werden sehen, was passiert. Vielen Dank, Daniela Junghans, die sich die Maßnahmen angesehen hat, mit denen in NRW der Lehrkräftemangel an den Schulen begegnet werden soll. Danke Ihnen. Die Ferienzeit ist in diesem Jahr in jeder Hinsicht ungewöhnlich. Viele fahren gar nicht groß weg. Schüler und Schülerinnen nehmen Nachhilfe oder an Lernferien teil, weil Corona-bedingt doch so einiges an Lernstoff liegen geblieben ist. Und auch bei den Lehrkräften gibt es Bildungsbedarf. Deshalb wollen wir ab heute in losen Serienfolgen in die verschiedenen Bundesländer schauen. Welche Fortbildungsangebote gibt es und wie groß ist das Interesse? Wir starten in Bayern. Das dortige Schulsystem gilt im Vergleich mit anderen Bundesländern als relativ gut ausgestattet und organisiert. Aber bei der Lehrerfortbildung geht immer noch was. Und die mehr als 120.000 Lehrerinnen und Lehrer in Bayern haben auch selbst großes Interesse an Schulungsmaßnahmen. Michael Watzke.
Sebastian Schmidt ist Realschullehrer aus Neu-Ulm in Bayern. Und er ist Lehrertrainer als Berater für digitale Bildung im Regierungsbezirk Schwaben.
Das heißt, hier berate ich einerseits die Schulen, sich auf den Weg zu machen. Aber ich habe natürlich auch mit meinen Kollegen, mit meinen Referenten Fortbildungen zu planen und zu organisieren, wo man natürlich den Bedarf abdecken soll, was brauchen die Lehrer heutzutage und jetzt vielleicht auch während der Schulschließung.
Schmidt hat im letzten November, also noch vor Corona, den Deutschen Lehrerpreis gewonnen. Mit einem Unterrichtskonzept, das persönliches Lernen mit E-Learning verbindet. Jetzt, in Zeiten von Pandemie und Schulschließungen, gibt er sein Wissen über Internetseminare an tausende Lehrerkolleginnen und Kollegen weiter.
Man kann ja einen Unterricht gar nicht digital machen. Ne? Ein Unterricht ist viel Interaktion, viel Auseinandersetzung, viel Kommunikatives und Kooperatives. Das heißt, so wie man jetzt mit der Schulschließung umgeht, das ist ja weit weg von regulärem Unterricht. Das heißt, man kann ja immer nur kleine Elemente digital machen. Und wie man das macht und wie man Unterricht anreichert mit digitalen Elementen, das betonen wir oder bilden wir fort. Aber natürlich auch den Wert Wert, den alles andere haben muss, dass man jetzt nicht sagt, wir machen jetzt von analog auf digital, sondern dass man sich auch bewusst wird, was didaktisch sinnvoll ist, nämlich dass es meistens so ein Mittelweg ist, das Beste aus beiden Welten.
Sebastian Schmidt lobt das Bayerische Kultusministerium für seine Weiterbildungsanstrengungen. Sowohl die materielle als auch personelle Ausstattung sei gut.
Also ich bin ja da eigentlich ein Beispiel dafür. Ja? Ich bin seit diesem Jahr Berater für digitale Bildung, aber nur für Realschulen und nur im Regierungsbezirk Schwaben. Und ich habe da noch einen Kollegen, der mich da unterstützt und noch drei Referenten, die mich unterstützen. Also wir sind ein Fünferteam und das haben wir jetzt für jede Schulart und für jeden Regierungsbezirk in Bayern.
Hinzu kommen Angebote der ALP, der Bayerischen Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung im schwäbischen Dillingen. Dort finden in Corona-Zeiten sowohl ausgewählte Train-the-Trainer-Seminare vor Ort statt, als auch Internetschulungen, erklärt Bayerns Kultusminister Michael Piazzolo.
Wir hatten ein bisschen das Glück, dass im September wir schon länger geplant neue Kurse aufgesetzt haben, gerade im Bereich Digitalisierung. Drei neue sind geschaltet worden. Beinahe 90.000 Lehrkräfte, die in den letzten Wochen und Monaten diese drei Module aufgerufen haben. Ich glaube, über 50.000 haben sie auch abgeschlossen. Es sind auch kleine Tests dabei. Das bleibt ein Fokus von uns. Da bleiben wir dran, das werden wir auch ausbauen.
Es läuft nicht alles rund in Bayern. Die landesweite Digitalplattform MEBIS beispielsweise hatte immer wieder mit Serverüberlastung zu kämpfen, vor allem zu Beginn des Corona-Lockdowns. Aber immerhin, so Sebastian Schmidt, gäbe es eine solche Plattform. Das sei längst nicht in allen Bundesländern so. Der Neu-Ulmer Realschullehrer findet,
dass das Ministerium sehr stark und sehr schnell reagiert hat. Sie haben auf dem MEBIS-Infoportal Unterrichtsmaterialien bzw. didaktische Szenarien zur Verfügung gestellt, wie man digitale Medien sicher und gut einsetzen kann. Es gibt das Lernen zu Hause vom Institut, vom Staatsministerium. Es gibt weitere flächendeckende Fortbildungen, wo jeder Lehrer daran partizipieren sollte. Also das sind ganz, ganz viele Dinge, wo es große Chancen gibt, sich weiterzubilden. Und von daher haben wir da unsere Hausaufgaben wahrscheinlich schon ein bisschen früher gemacht als andere.
Aber Schmidt ist nicht nur für Bayern, sondern für ganz Deutschland optimistisch. Neulich hat er im Netz einen bundesweiten Internet-Workshop besucht, zu dem Digitalstaatsministerin Dorothee Beer aufgerufen hatte.
Alle sind eingeladen mitzumachen. Bei Schule neu denken. Es gibt keine Ausreden. Alle Lehrerinnen, alle Lehrer, alle Interessierten, die Zivilgesellschaft, alle dürfen mitmachen.
Diesem Aufruf sind sehr, sehr viele gefolgt und haben einen 5 bis 10 bis 15-minütigen Input abgeliefert zu unterschiedlichsten Themen rund um Unterricht und Bildung. Da sind dann tatsächlich 2.500 Menschen angemeldet gewesen und ich glaube bis zu 1.700 gleichzeitig haben dann eben Bildung diskutiert.
Lehrerinnen und Lehrer aus ganz Deutschland, betont Schmidt. Wenn ein gutes Schulungsangebot da sei, dann werde es auch genutzt, glaubt er. Auch und vor allem in der Corona-Zeit, die ein Kickstart für digitale Bildung sei.
Man denkt jetzt, Unterrichten zu Hause heißt, wir machen Content und Unterricht digital. Aber es ist ja so viel mehr. Es braucht ja Arbeitsaufträge, Feedback, Auseinandersetzung, vielleicht auch Kooperation und Gruppenarbeit unter den Schülern, die dann halt digital stattfinden. Aber es muss eben ein paar Grundsätze geben, die auch den digitalen Unterricht bzw. den Unterricht zu Hause betreffen. Und das muss man natürlich schulen. Also das lernt man ja, oder das sieht man ja nicht von heute auf morgen. Sonst ist das ja alles so eine Wiese von Let's Trial and Error. Und am Schluss müssen wir feststellen, es klappt nicht. Und deswegen braucht es die Fortbildungen.
Übrigens hat der bildungspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Thomas Sattelberger in einem Positionspapier eine Fortbildungspflicht für Lehrkräfte in digitalem Unterrichten gefordert. Nun, Selbstverpflichtung der Lehrerinnen würde ja auch schon ausreichen und ein schickes Angebot von Länderseite. Wir von Campus und Karriere bleiben dran mit unserer Serie aus den verschiedenen Bundesländern Lehrerfortbildung in den Sommerferien. Nach der Schule kommt die Ausbildung an einer Hochschule oder in einem Beruf. Das neue Ausbildungsjahr startet wie immer am 1. August. Aber wegen der Corona-Krise zögern viele Unternehmen, neue Azubis unter Vertrag zu nehmen. Im Handwerk könnte ein Viertel der Ausbildungsplätze wegfallen. Der Azubi-Bonus für Ausbildungsbetriebe der Bundesregierung soll hier helfen. Aber wie geht es den Auszubildenden selber? Darüber wird eher selten gesprochen, auch bei uns im Programm. Und deshalb greifen wir eine Umfrage der Organisation World Skills Germany gerne auf. Sie befragte Azubis, um aus erster Hand zu erfahren, welche Auswirkungen Corona auf sie hat. Christian Röther mit den Ergebnissen von heute.
Gemischte Gefühle unter Deutschlands Azubis in der Corona-Krise, obwohl der Großteil bislang offenbar ganz gut durch die Krise kommt. Das zeigt zumindest eine Umfrage, die WorldSkills Germany durchgeführt hat. Sprecherin Stefanie Wert.
Die ganz eindeutige Mehrheit sagt, dass mein Ausbildungsplatz weiterhin sicher ist. Nur 6% sagen, dass der Ausbildungsvertrag aufgelöst wurde. Oder es konkrete Pläne gibt, den Ausbildungsvertrag aufzulösen. Oder man halt befürchtet, dass der Ausbildungsvertrag aufgelöst werden könnte.
WorldSkills Germany will die berufliche Ausbildung in Deutschland stärken. Für die Umfrage hat die Organisation im Mai und Juni fast 500 Auszubildende aus unterschiedlichen Berufen befragt. Das Ergebnis ist nicht repräsentativ im statistischen Sinne, vermittelt aber einen Eindruck davon, wie es um das deutsche Ausbildungssystem während der Pandemie steht. Obwohl die allermeisten ihren Ausbildungsplatz also nicht gefährdet sehen, gab es auch kritische Stimmen.
Wäre es nicht so kompliziert, Azubis zu kündigen, hätte man vermutlich längst eine Kündigungswelle.
WorldSkills Germany hat die Ergebnisse heute in einer Online-Pressekonferenz vorgestellt und einige Aussagen der anonymen Azubis wurden von der WorldSkills-Auszubildenden Johanna Leitert vorgetragen.
Wir dürfen wegen dieser Situation nicht vernachlässigt und benachteiligt werden. Ich würde mir irgendeinen Ausgleich wünschen für die mehr oder weniger verlorene Zeit in der Ausbildung. Mehr Unterstützung für die Lehrer und Ausbilder und auch für uns Azubis. Ich fände es generell sinnvoll, wenn mehr Geld in Bildung investiert werden würde.
Manche Azubis sind offenbar ziemlich unzufrieden mit dem, was sie derzeit lernen, beziehungsweise nicht lernen.
Wir haben das Gefühl, Berufsschulen waren nicht wirklich vorbereitet auf Situationen wie diese,
sagt Hubert Roma, Geschäftsführer von WorldSkills. Manche Azubis waren zufrieden mit der Krisenbetreuung durch ihre Schule. Die Mehrheit allerdings nicht. Zu wenig oder gar kein Online-Unterricht, zu viele neue Inhalte, zu schlechte Internetverbindungen. Stefanie Wert.
Die Lehrer waren teilweise wohl schwer zu erreichen. Von der Schule kamen nicht genug Informationen, wie es mit dem Online-Unterricht ja oder nein weiter funktioniert. Teilweise auch die Rückmeldung, dass Lehrer sich immer noch in der Schule einen Computer teilen mussten und dadurch nicht so schnell reagieren konnten.
Auch die Ausbildung in vielen Betrieben hat unter der Krise gelitten, sagt Hubert Roma.
Kurzarbeit wirkt sich negativ auf die berufliche Ausbildung aus.
Wenn Azubis in Kurzarbeit sind, lernen sie weniger. Und auch wenn ihre Ausbilderinnen und Ausbilder in Kurzarbeit sind. Deshalb fürchten manche Azubis jetzt um ihre berufliche Zukunft. Wenn ihre Ausbildung später als schlechter angesehen wird, weil Unterricht und Arbeit ausgefallen sind, könnten andere Azubi-Jahrgänge bei der Jobvergabe bevorzugt werden. Besonders schlecht ist die Stimmung in Branchen, die von der Krise stark betroffen sind, wie der Einzelhandel, die Gastronomie und die Tourismusbranche. Jeder fünfte Azubi, der sich an der Umfrage beteiligt hat, glaubt aber auch, dass sich seine beruflichen Chancen durch die Krise verbessert haben, vor allem in Branchen, die in der Krise gefragt sind.
Gesundheit, Soziales, da ist sozusagen gar keine negative Einstellung in dem Sinne vorhanden. Ich denke, dass die Auszubildenden alle eigentlich ihre Chance auf eine Übernahme sehr positiv sehen, einfach weil in der Gesellschaft der Bedarf da ist.
Also auch Optimismus bei den Auszubildenden. Und mit dieser positiven Gestimmtheit geht Campus und Karriere zu Ende. Ich bin Thekla Jahn und schaue auf die Themen der nachfolgenden Sendung Corso, Kunst und Pop. Darin geht es unter anderem um neue Gebote der digitalen Ethik.